Lipoprotein A, da hört man jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel darüber.
Wichtiger Prädiktor für Heart Disease, also für Herzgesundheit.
Ist sehr
Und
wichtig, weil es sehr schlecht ist,
ja, weil es sehr schlecht
kurz
ist, genau.
zusammengefasst.
In Deutschland grob 10 bis 20% der Menschen haben eben ein erhöhtes LP-Klein-A. Und es ist was, das muss man eigentlich nur einmal im Leben messen. Und dann weiß man eigentlich schon genau Bescheid.
LDL und LP klein a, die sind unabhängig voneinander und beide können ein höheres Risiko begründen. Und wenn beides hoch ist, dann potenziert sich das.
Genau, wird leider sehr dominant vererbt. Das ist so ein bisschen das Thema. Aber gut, es ist ja auch noch nicht irgendwie ein Death Sentence.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Grüß dich, Max.
Grüß dich, Mario.
Wir reden heute über Lipoprotein A. Da hört man jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel darüber. Warum denn eigentlich?
Ja, ich glaube schon sehr lange sogar. War ursprünglich relativ umstrittenes Thema vor, ich glaube, 20, 30 Jahren noch, aber mittlerweile weiß man eben, LP klein a ist sehr wichtig, weil ein sehr, sehr, sehr wichtiger Prädiktor für Heart Disease, also für Herzgesundheit.
Ist sehr
Und
wichtig, weil es sehr schlecht ist,
ja, weil es sehr schlecht
kurz
ist, genau.
zusammengefasst.
Also es ist sehr, sehr schlecht, einen hohen Spiegel zu haben. Man weiß einfach, dass dann kardiale Ereignisse deutlich häufiger auftreten, Aortenklappenstenosen deutlich häufiger auftreten. Und es ist auch sehr weit verbreitet. Also auch in unseren Breitengraden in Deutschland, grob 10 bis 20% der Menschen haben eben ein erhöhtes LP klein a. Und es ist was, das muss man eigentlich nur einmal im Leben messen. Und dann weiß man eigentlich schon genau Bescheid, wo der Spiegel ungefähr ist, ob er erhöht ist oder eben nicht. Und das ist eigentlich die große Krux oder die große Frage, die man sich stellen muss. Ist es erhöht? Ja, dann muss ich auf jeden Fall mich ein bisschen besser medikamentös gegebenenfalls auch mal einstellen. Ist es nicht erhöht, ja, dann muss ich eigentlich erstmal nicht unbedingt was tun, ne? Darum soll es heute gehen. Wir wollen so ein bisschen Rundumschlag machen. Was ist das eigentlich jetzt nochmal genau? Wie interpretiert man es? Warum es jetzt genau wichtig ist, wie man auch Diagnostik drumherum macht, wenn es denn dann erhöht ist, was man eigentlich tun sollte, was so die nächsten Schritte wären, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt ein erhöhtes LP klein a, habe bis jetzt eigentlich noch keine Anweisungen von meinem Arzt bekommen. Was sind so meine nächsten Schritte? Ich denke, das wollen wir heute insbesondere mitgeben. Und ja, let's go.
Also im Grunde Lipoprotein A, vielleicht mal zur groben Begriffsbestimmung am Ende, kennen die meisten Leute wahrscheinlich LDL. Und Lipoprotein klein a ist eigentlich gar nicht so fernab von LDL, weil am Ende ist es genauso ein Lipidtransporter. Und stark vereinfacht gesagt, ist es ein LDL mit einem kleinen Apolipoprotein A drangehängt. Und dieses kleine Apolipoprotein A, also dieser Prozess, der passiert in der Leber. Und dieses kleine Extra macht dieses Lipoprotein A oder LPA, das macht es klebriger und ungünstiger für die Gefäße, weil sich da andere
Also
Sachen
klebriger an die
wiederum.
Gefäßwände.
Genau, weil da sind so oxidierte Phospholipide mit dabei. Und unabhängig davon, ob man jetzt weiß, was das ist schlecht. Und das sorgt dann am Ende dafür, dass es schlecht ist für die Gefäße, obwohl es wahrscheinlich in einem gewissen Ausmaß auch okay ist, dass es vorhanden ist. Das ist ja genauso wie bei LDL. Wir brauchen ja LDL, weil wir brauchen ja diesen Transport von Cholesterin im Körper. Und Lipoprotein klein a erfüllt diesen Zweck auch. Aber es ist halt ja, ein sehr unabhängiger Risikomarker. Also man kann ein hohes LDL und ein niedriges LPA haben. Es kann umgekehrt sein, es kann beides hoch sein, aber unabhängig davon, also unabhängig voneinander, ist es schlecht. Also ein hohes
Genau.
LDL ist schlecht und unabhängig davon ist auch nur ein hohes LP klein a super schlecht. Und zwar speziell für alles, was so kardiale Ereignisse betrifft, für einen Herzinfarkt, für einen Schlaganfall und ganz im Besonderen für eine Verkalkung von der Aortenklappe. Die Aortenklappe ist die Klappe, die ist zwischen dem Herzen und der Aorta, also das große Gefäß, was dann praktisch überall in den Körper hinführt. Und wenn diese Klappe verkalkt ist, dann hat man ein Problem, weil dieses Blut weniger gut rausgepumpt werden kann. Das ist eine große Belastung fürs Herz und so weiter und so fort. Das ist
Ja.
schlecht. Und das ist sehr spezifisch für LP klein a.
Genau, das ist auf jeden Fall schlecht. Ja.
Ja.
Da hast du recht. Nee, und das ist halt eben was, das ist tatsächlich hauptsächlich genetisch vererbt. Da kann man gar nicht so wirklich selber was für, sondern das ist meistens halt schon in der Familie. Insbesondere wenn man vielleicht auch schon irgendwie kardiale Ereignisse in der Familie hatte, davon was weiß, ist es natürlich umso wahrscheinlicher, dass es da eine genetische Variation von gibt. Und interessant ist eigentlich, dass eben, das habe ich am Anfang, glaube ich, schon kurz gesagt, also wirklich auch eine große Menge der Bevölkerung betroffen ist. Aber insbesondere im afrikanischen Raum ist es sehr, sehr häufig. Da sind es dann über 20% teilweise. Und in Europa sind es halt so zwischen 15-20%. Interessant ist, dass es anscheinend früher dafür verantwortlich war, vor parasitären Infektionen zu schützen. Wie jetzt genau da der Mechanismus ist, weiß ich nicht genau. Habe ich jetzt ehrlicherweise auch nicht mehr recherchiert. Ist auch gar nicht so wichtig. Was wichtig ist, es hatte eben früher einen Nutzen und hat es halt heute nicht mehr. Es hat heute eigentlich genau gar keinen Nutzen mehr. Wir brauchen zwar LDL, ja, aber wir brauchen dieses Apolipoprotein A dazu. Das brauchen wir einfach nicht. Das darf auch gleich null sein und es würde uns nicht umbringen. Ne? Das heißt, wir tun uns auch nichts damit, wenn wir es irgendwie senken würden. Aber da kommen wir später zu, auch gar nicht so easy. Aber deswegen ist es auf jeden Fall kein Vorteil, mehr davon zu haben. Und wir wollen das jetzt irgendwie so ein bisschen ja loswerden. Aber davor, lass uns noch mal kurz darüber sprechen, was sind so Grenzwerte? Also wie interpretiere ich das jetzt?
Ja, genau, weil wir haben ja jetzt immer davon geredet, 20% haben ein hohes Lipoprotein klein a. Und wenn wir ein hohes Lipoprotein klein a meinen, dann reden wir von entweder 50 Milligramm pro Deziliter oder von 125 Nanomol pro Liter. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Die Einheiten haben da nämlich eine gewisse Krux. Die Standardeinheit sollte eigentlich Nanomol pro Liter sein. Das ist bevorzugt, weil dieses Milligramm pro Deziliter, das hat nämlich eine kleine Schwäche. Dieses Lipoprotein klein a, das hat unterschiedlich schwere Partikel. Also dieses kleine Anhängsel, das ApoA, was in der Leber passiert, also dieses kleine ApoA wird ja ans LDL angehängt. Dieses ApoA, das kann aber unterschiedlich groß sein. Das kann sehr, sehr groß, sehr, sehr schwer sein. Oder es kann sehr, sehr klein und sehr, sehr leicht sein. Und dieses Milligramm pro Deziliter, das misst eben genau diese Masse. Und das heißt, du könntest einen hohen Milligramm pro Deziliter Wert haben, der Nanomol pro Liter Wert, der ist aber okay, weil du zum Beispiel ein Lipoprotein klein a hast, was sehr, sehr große ApoA-Moleküle hat. Ist ein bisschen vor lauter LPA, ApoA, ist ein bisschen komplex, aber das Problem ist eben, dass dieses Milligramm pro Deziliter die Masse misst und viel relevanter ist aber die Anzahl. Und die Anzahl wird eben von Nanomol pro Liter gemessen. Das ist die Partikelkonzentration, also das ist viel, viel aussagekräftiger, weil ein Lipoprotein klein a mit einem großen ApoA ist nicht zwangsläufig schlechter als ein Lipoprotein klein a mit einem kleinen ApoA, aber es verzerrt den Milligramm pro Deziliter Wert nach oben und deswegen sollte man immer nachfragen, ob man den Nanomol pro Liter Wert bekommt im Labor, wo man misst. Ich hatte damals zum Beispiel auch nur den Milligramm pro Deziliter Wert bekommen, bei mir war der 6, jetzt ist der so niedrig und eher ist es so, dass Milligramm pro Deziliter ja einen falsch hohen Eindruck gibt und also kann auch ein falsch niedriger Wert sein, klar, aber bei so einem niedrigen Wert ist es jetzt ist nicht davon auszugehen, dass der Nanomol pro Liter Wert da jetzt irgendwie rausschießt oder über die Decke schießt. Wenn es um die Einschätzung ganz generell geht, sollte man im Idealfall unter 30 Milligramm pro Deziliter haben oder wir sagen jetzt der Einfachheit halber, reden wir immer nur noch von Nanomol pro Liter. Man sollte unter 75 Nanomol pro Liter haben. Dann gibt es so einen Grenzbereich zwischen 75 und 100, sage ich jetzt mal 25 Nanomol pro Liter. Und ab 125 Nanomol pro Liter ist es erhöht. Und da ist es dann vor allem auch klinisch relevant. Weil man schaut sich in so Studien, die man macht, ja auch immer an, was ab welchem Threshold, ab welcher Grenze ist es so, dass kardiale Ereignisse sehr viel häufiger werden und das waren dann eben genau diese 125 Nanomol pro Liter oder 50 Milligramm pro Deziliter und sehr, sehr hoch ist es dann ab 430 Nanomol pro Liter, das dann schon Vielfaches oder 180 Milligramm pro Deziliter. Da hat man sehr, sehr hohes Risiko und das findet man meistens bei Familien, die so ein klassisches Lipidproblem innerhalb der Familie haben. Ganz fancy bezeichnet
man es. Also ein enormes Lipidproblem.
Genau,
ne?
Genau. Also das sind dann auch nicht nur Leute, die ein hohes LPA haben, sondern die haben auch LDL-Werte jenseits von 250 bis 300. Also da muss man dann schon auch schauen, dass man das entsprechend behandelt und runterbekommt. Aber immer merken, die Einheit ist ein wichtiges Thema. Bei anderen Werten gibt es da meistens so einen fixen Umrechnungsfaktor. Bei Lipoprotein klein a eigentlich nicht wirklich. Dadurch, dass es eine sehr große Bandbreite gibt, wie groß ist jetzt dieses kleine Anhängsel da? Es ist sehr schwer, es ist sehr leicht und entscheidend sind vor allem die Anzahl von den Lipoprotein klein a Molekülen insgesamt. Gut,
ja,
du hast schon gesagt, messen eigentlich reicht einmal im Leben. Das ist nichts, was sich über die Zeit hinweg krass verändert. Ich habe auch gelesen, dass manche vorschlagen, dass man es wohl alle 3 Jahre mal bestimmen sollte, wegen einer kleinen Dynamik. Das ist ein bisschen widersprüchlich am Ende.
Ja, also in den meisten Fällen wahrscheinlich reicht es einmal. Es gibt natürlich Lebensabschnitte, wo es theoretisch ein bisschen sich verändern kann. Insbesondere in der Menopause kann es auch mal ein bisschen ansteigen. Generell steigt da häufig auch LDL noch ein bisschen an. Das sollte man einfach auf dem Schirm haben. Und das kann auch gut mal so an die 30% sein. Jetzt aber auch nicht irgendwie eine Verdopplung oder so. Das ist jetzt auch nicht enorm. Das heißt, trotzdem reicht wahrscheinlich einmal, weil du dann eigentlich schon weißt, okay, bist du eher auf der hohen Seite oder eher auf der niedrigen Seite. Ich habe da jetzt nicht so viel zugefunden wie du jetzt. Man kann es meinetwegen auch alle 3 Jahre mal machen, um zu gucken, okay, habe ich eine Dynamik drin? Weil es gibt ja schon Wege, auch jetzt heute schon, es zumindest geringfügig zu senken, wenn auch nur geringfügig.
Ja, und ich glaube, die wichtigste Aussage, die wir mit dieser Folge heute bezwecken wollen, ist, bitte kenn dein Lipoprotein klein a.
Ja, so eine Kleinigkeit kostet irgendwie 15 Euro, oder? Hast es einmal gemessen und du weißt halt, okay, ist dein Risiko für Herzinfarkte und so weiter, ist es erhöht oder nicht erhöht? Weil das ist ja auch extrem relevant für deine vorsorgliche Therapie, für generell Cholesterin und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt ein deutlich erhöhtes LPA habe, dann bin ich deutlich, ich sag mal, gestresster und schaue mir nochmal ganz genau an, okay, wo liegt mein LDL, wo ist mein ApoB vielleicht auch. Und vielleicht lasse ich mir auch mal ein bisschen genauer mein Herz anschauen, ob da irgendwelche Ablagerungen sind. Ne? Das sind halt so kleine Faktoren, die ich, wenn ich weiß, dass mein LPA kleiner erhöht ist, dass ich die halt früher angehe als sonst, ne? Und gegebenenfalls auch ein bisschen gründlicher angehe, weil es ist einfach wahrscheinlicher, dass es Ablagerungen gibt in deinen Arterien. Es ist einfach so.
Ja, wir haben schon ein bisschen vorweggenommen, wieso es denn eigentlich wichtig ist, dass man das Lipoprotein klein a kennt. Einerseits natürlich wegen dieser Risikoerhöhung, weil man weiß, je höher das Lipoprotein a, desto höher ist am Ende auch das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, Ablagerung zu bekommen, einen Schlaganfall zu bekommen. Das heißt, das kommt dazu, zu den bekannten Markern, die man eh schon kennt. Das ist auch ganz, ganz wichtig. LDL und LP klein a, die sind unabhängig voneinander und beide können ein höheres Risiko begründen. Und wenn beides hoch ist, dann potenziert sich das. Dann ist es nicht einfach nur höher, sondern dann ist es um ein Vielfaches höher. Und deswegen sollte man diese Werte auch kennen. Wenn man dann noch einen hohen Blutdruck hat und vielleicht auch noch raucht, da hat man halt ein exponentiell höheres Risiko, als wie wenn man jetzt normal Blutdruck hat, nicht raucht und vielleicht dann nur ein hohes Lipoprotein klein a hat. Also das muss man immer berücksichtigen, das multipliziert sich insgesamt. Dann haben wir schon gesagt, Aortenklappenstenose ist ein Thema und das ist halt vor allem deshalb wichtig, weil es sehr viele Folgen auch mit sich zieht. Ich habe schon gesagt am Anfang, wenn man eine Aortenklappenstenose hat, wenn die verengt ist, weil es eben verkalkt ist und sich diese Klappen nicht mehr gut öffnen können, dann wird das Herz belastet. Wenn das Herz belastet wird, staut sich, das Blut kommt ja in dem Fall aus der Lunge. Also es kommt ja zuerst aus dem Körper, geht dann in der Lunge, wird angereichert, wird dann wieder rausgepumpt aus dem Herzen in den Körper. Das heißt, das Herz wird erstmal überfordert. Es staut sich auch ein bisschen stärker zurück in die Lunge. Und Leute, die eine Aortenklappenstenose haben, die haben auch irgendwann dann mal ein Problem mit Flüssigkeit in der Lunge, mit Flüssigkeit in den Beinen und so weiter und so fort. Das ist also, ja, wie wir es schon aufgeschrieben haben.
Alles Themen,
haben,
die man irgendwie schon mal gesehen hat, würde ich sagen, im Alltag, oder?
Ja. Also ich glaube, die allermeisten Leute kennen da jemand, ohne jetzt zu wissen, was der Grund dafür ist. Aber Probleme mit irgendwie Flüssigkeit in den Beinen haben viele alte Leute und meistens steckt da sowas dahinter. Das will man eigentlich alles nicht haben. Das ist, wie du schon geschrieben hast, ein riesengroßer Longevity-Painpoint im Alter. Bei der Thrombose, das ist auch noch ein Thema. Venös, so eine klassische Thrombose im venösen System, in den Beinen zum Beispiel, so eine tiefe Beinvenenthrombose, deswegen heißt es ja auch so, Dafür ist jetzt Lipoprotein klein a nicht wirklich verantwortlich. Aber wenn, also wenn es um so ein Event geht, betrifft es eher die Arterien. Das heißt, die Arterien sind immer das, wo das Blut weg vom Herzen geht. Bei den Venen fließt es wieder zum Herzen zurück. Das ist das sauerstoffarme Blut. Und Lipoprotein klein a macht eher ein Problem in den Arterien, wenn halt da mal so ein Plug wirklich bricht. Wenn sich so eine Ablagerung losreißt im Blutgefäß, die Blutgefäße werden ja dann immer kleiner und kleiner und kleiner. Und irgendwann ist das Partikel, was sich da rausgelöst hat, halt dann zu groß und verschließt diese Arterie und dann hat man einen Infarkt. Wo auch immer der jetzt ist. Man kann einen Hirninfarkt haben, man kann einen Herzinfarkt haben, man kann aber auch einen Niereninfarkt haben. Also je nachdem, wo es diesen Tropfen halt dann hinspült, hat man dann eine Blockade. Was macht man jetzt mit dieser Info?
Ja, genau. Also, beziehungsweise wie kann man das jetzt eigentlich irgendwie sichtbar machen? Ob man überhaupt, also ich meine, es ist ja nicht unbedingt so, man hat ein hohes LPA-a, okay, aber ist es jetzt zu 100% der Fall, dass du dann auch wirklich Plaques hast in deinen Herzkranzgefäßen zum Beispiel?
Also rein statistisch gesehen ist die Chance ja schon riesengroß. Ich meine, wir sind beide jung, wir werden auch schon, wir haben auch niedriges LPA, aber trotzdem werden wir auch schon Plaques haben, oder? Das hat man ja auch schon bei 17-jährigen Soldaten gefunden.
Sagt man, genau, das kann schon gut sein, dass wir die haben, ja, und jetzt könnte es eben, also das erhöht die Wahrscheinlichkeit, aber es garantiert es ja nicht, ne? Das heißt, also es ist jetzt nicht ein Grund, direkt in Panik auszubrechen, sondern es ist aber eigentlich ein Grund, mal genauer nachzusehen. Und dann hat man verschiedene Möglichkeiten, die man da nutzen kann. Und da gibt es erstmal so super einfache Dinge, wie dass man die Carotis intima, intermedia media Dicke misst. Das ist im Grunde einfach, man schaut sich an, okay, man macht einen Ultraschall am Hals und schaut, okay, wie dick ist da dieses Gefäß? Gibt es da vielleicht schon Ablagerungen? Ne? Das ist also auf jeden Fall schon mal ein Indiz, was super einfach per Ultraschall möglich ist. Was aber natürlich dir nichts über dein Herz erstmal sagt. Ne? Es sagt nur, okay, vielleicht ist da schon was, dann ist es wahrscheinlicher, dass beim Herzen auch was ist. Ne? So, wenn man jetzt beim Herzen genau schauen will, dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal den CAC, das ist der Calcium Score im Grunde, Coronary Artery Calcium Score. Und was wird da eigentlich gemacht? Du machst im Grunde ein simples Low-Dose CT und misst einfach die Menge von Calcium de facto, die da ums Herz herum halt so ist. Ne? Und je mehr da ist, umso schlechter, weil sich eben Calcium in den Plaques ablagert. Aber eben nur in den Plaques, die schon relativ, ich sag mal, ausgewachsen sind. Also wenn du jetzt nur so ganz anfängliche, weiche Plaques hast, dann ist da noch nicht wirklich Calcium angelagert und dann werden die auch nicht wirklich da sichtbar gemacht. Das heißt, du machst damit eigentlich nur Plaques in späteren Stufen sichtbar. Ist aber schon mal ein erster guter Schritt. Das ist nicht so teuer. Ist man, glaube ich, bei 150 Euro, wenn man das bekommt. Ist in Deutschland manchmal ein bisschen schwierig zu bekommen. Aber man ist so in dem Preis unterwegs. Und man weiß halt schon mal, okay, habe ich Plaques? Also ausgewachsene Plaques, die mir irgendwie Probleme machen könnten, oder habe ich die eh noch nicht? Ne? Wenn man jetzt nochmal genauer nachschauen will, und das ist tatsächlich was in Deutschland teilweise sogar übernommen wird, wenn man eben so Risikofaktoren hat, ist einfach im Grunde eine Angiografie, also eine Koronarangiografie vom Herzen. Ist auch übers CT, du brauchst ein bisschen mehr Strahlendosis, du brauchst auch Kontrastmittel, was über die Vene verabreicht wird, und damit kannst du eben verschiedenste Plaques sehen. Du kannst einfach wirklich eine Art 3D-Modell vom Herzen fast schon bauen. Und das sieht dann auch eigentlich sehr eindrücklich aus. Und du siehst eben auch, okay, da sind Engstellen, da sind keine. Und bekommst ein sehr, sehr klares Bild vom Herzen. Da ist man aber, glaube ich, schon eher Richtung 500 Euro unterwegs, wenn man es nicht übernommen bekommt. Aber wie gesagt, ich glaube, seit diesem Jahr wird das teilweise bei Risikofaktoren übernommen. Ob da jetzt LPA ausreicht, da müssten wir uns das mal einen Kardiologen reinholen, ob er das schon häufig geschafft hat oder ob er das regelmäßig schafft. Jedenfalls erreichen auf jeden Fall Risikofaktoren oder sowieso Beschwerden. Das ist eh klar. Also Beschwerden, aber so weit will man es ja gar nicht kommen lassen. Genau. Das heißt, diese beiden Möglichkeiten hat man im CT. Viel genauer ist auf jeden Fall diese Koronarangiografie. Wenn man erstmal so einen Basisüberblick haben will, reicht aber auch dieser Calcium-Score, um einfach mal zu sehen, okay, habe ich da jetzt schon ein krass Risiko? Ne? Weil das ist eigentlich das, was du wissen willst. Sind da schon viele Plaques in meinem Herzen, in meine Herzkranzgefäße, die mir Ärger machen können und die dazu führen, dass ich vielleicht in ein paar Monaten auf einmal mit Herzinfarkt in der Klinik liege. Und das will man ja wirklich tunlichst vermeiden. Und es ist dann wirklich gar nicht mehr so selten, dass auch Leute in ihren 40ern da schon was haben. Ne? Gerade mit einem LPA. Das kann dann trotzdem sein, dass die bis 70 nichts davon merken. Aber es kann halt eben auch blöd laufen und dich erwischt es halt schon früher. Und Man weiß ja auch, dass man eben Plugs auch reduzieren kann, optimieren kann. Man kann auch theoretisch Stents einsetzen. Das heißt, man kann ja vieles tun, um da Vorsorge zu leisten, dass da eben nichts passiert. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, wenn man diese Risikofaktoren hat, auf jeden Fall auch mal sowas zu machen, um sich da einfach abzusichern. Das muss jetzt nicht unbedingt in den 20ern sein, ne? Also da will ich jetzt gar keinen verrückt machen. Aber es wäre natürlich auch in den 20ern spannend, um dann einfach eine Baseline zu haben und die dann mal mit 40 nochmal zu vergleichen, ne? Das ist insofern schon was glaube ich sehr, sehr wichtig sein wird und in Zukunft sehr, sehr häufig gemacht werden wird. Einfach nur bei der Diagnose LP klein a. Mario, ich habe mich schon länger mal gefragt, wo du eigentlich deine Supplements kaufst.
Von Molecular. Und du?
Ich tatsächlich auch.
Ist das nicht die Firma, die wir gegründet haben?
Ja, tatsächlich. Was macht die eigentlich besonders?
Laborprüfung, hohe Transparenz bei den Rohstoffen, innovative Formulierungen. Fällt dir noch was ein?
Mir fällt einfach nur ein, ich würde mal vorschlagen, ihr schaut mal auf der Website vorbei.
Molecular.com. Am Ende ist es auch eine gewisse Risiko-Nutzen-Abwägung immer, vor allem wenn man mit Strahlenbelastung zu tun hat. Deswegen würde man ja wahrscheinlich auch starten mit einer Carotis Intima Media Dicke, also dieses klassische, den Ultraschall von der Halsschlagader hier, wo man sich dann anschaut, wie dick sind die zwei innersten Gefäßschichten gemeinsam. Die Media sind immer die Muskulatur, jedes Gefäß hat ja ein bisschen Muskulatur und die Intima ist die ganz innere Schicht, mit der das Blut dann am Ende auch Kontakt hat. Das ist günstig, das ist schnell umsetzbar und da hat man gar keine Strahlenbelastung. Das wäre wahrscheinlich so der erste Punkt, den man mal machen könnte, vielleicht vor allem im jungen Alter mal. Und dann geht es weiter mit dem Kaltim-Score, der ja nicht so breit verfügbar ist, weil da brauchst du noch kein Kontrastmittel und es ist ein bisschen weniger Strahlenbelastung. Und richtig teuer, beziehungsweise unter Anführungszeichen richtig invasiv wird es dann mit dem Corona-CT, wenn man Kontrastmittel braucht, wenn man eine höhere Strahlenbelastung hat und so weiter und so fort. Also am Ende gibt es ja da auch den Arzt des Vertrauens dafür.
Den Kardiologen
des Vertrauens. Den Kardiologen, ja. Genau. Ja. Der oder die dann am Ende sagt, ja, in deinem Fall macht das jetzt Sinn oder in deinem Fall macht das jetzt nicht Sinn. Wenn du jetzt ein Lipoprotein klein a von 30 hast und du bist 23, dann wird dir wahrscheinlich niemand ein Corona-CT empfehlen, hoffe ich zumindest, weil das ist dann wahrscheinlich ein bisschen Overkill. Ne? Wenn man
genau,
sonst
also ich glaube,
gar
dann,
keine
Risikofaktoren
hat.
Dann will man das eher selber. Ne? Ich glaube, es ist wahrscheinlich Overkill, genau. Außer man hat halt wirklich krass hohe Werte.
Ich wollte gerade sagen,
ne?
Also, wenn man
muss man
sehr
hohe so
ein
bisschen unterscheiden.
Ein sehr hohes familiäres Risiko hat, ja. Dann wird das vielleicht auch mal ein Thema für eine gesetzliche Krankenkasse. Aber ansonsten wird keine Kasse der Welt das dann am Ende übernehmen.
Ja, wenn dann eine private halt. Ja, genau.
Voll. Also insofern, ja, ist das sozusagen ein Blick ins Herz. Zuerst macht man mal eine Blutabnahme, dann schaut man sich mal an, wie schaut es mit meinem LP klein a aus, wie schaut es mit meinem restlichen Blutfettwerten aus und dann kann man diesen Blick ins Herz mal wagen, wenn man halt auch einen Grund dazu hat.
Genau.
Also eine hohe, man nennt das dann Vortestwahrscheinlichkeit, aber halt dann am Ende ist es einfach ein hohes Risiko. Und jetzt hat man das alles gemacht und hat ein hohes LP klein a und hat einen Calcium-Score gemacht von mir aus und der ist auch, hat auch gar nicht so gut ausgesehen. Ja, was mache ich dann?
Das, ne? Mache ich dann, ja.
Das Scheiße, ist nämlich, ne? In dem Fall genau. gar nicht so leicht.
Ne? Aber auch gar nicht so selten. Ne? Und da muss man dann sagen, okay, man ist auf jeden Fall ein gewissermaßen Risikopatient. Ne? Also man sollte dann wirklich die Sache ernst nehmen. Und auch ein bisschen stärker reinfahren. Also man sollte LDL bzw. ApoB wirklich aggressiv senken. Das ist jetzt auch was, da braucht man nicht hohe Spiegel von. Ne? Das heißt, man kann das sehr aggressiv senken mit verschiedensten Medikamenten, sei es Statine, sei es so Fettbinder, also Cholesterinbinder wie Ezetimib und so weiter. Da gibt es verschiedenste Optionen. Das muss man dann individuell mit dem Arzt besprechen, auch schauen, worauf springt man an, was verträgt man gut. Aber der Gist ist, aggressiv senken.
Das war ja auch die Aussage damals von Brian Kennedy in Dubai. Der hat ja auch diese Studie vorgestellt, wo sie zwei Gruppen verglichen hatten. Eine Gruppe war eigentlich gesund,
ja.
Und also hatte Blutfettwerte im Rahmen und die andere Gruppe, die hatte zu hohe Blutfettwerte, die wurde aber aggressiv therapiert. Und am Ende hatte die therapierte Gruppe das bessere Outcome. Die
genau.
Eigentlich kranke, aber therapierte Gruppe hatte das bessere Outcome als die eigentlich gesunde Gruppe. Das ist wieder das Problem, optimal und normal. Ne? Also normal ist ein LDL-Wert von so und so viel, optimal ist er aber wahrscheinlich deutlich niedriger. Ne?
Ja, normal also ist man ja teilweise noch mit über 100. Und da würde ich jetzt schon sagen, okay, da will ich mich nicht befinden. Ne?
Wahrscheinlich so 125, genau. Genau. Wenn ich mich richtig erinnere, auf meinem letzten Blutbefund war normal, aber also mit 124 ist alles fein. Wahrscheinlich nicht alles fein.
Also da würde ich mich persönlich jetzt, würde ich was machen. Ne?
Genau. Würde ich auch ein bisschen weiter runter wollen.
Genau, also auf jeden Fall aggressiv senken. Das wird einen sehr, sehr schwachen Effekt nur auf LPA haben, Epiclan A haben, aber einen sehr starken auf LDL. Ne? Da hat man auch noch die Möglichkeit, noch ein bisschen tiefer reinzugehen und zu sagen, man geht auf PCSK9-Inhibitoren. Das ist ein bisschen eine neuere Klasse von...
Sehr, sehr teuer.
Genau, ein bisschen teurer auf jeden Fall, aber eine neuere Klasse von Medikamenten. Da funktioniert interessanterweise schon eine Senkung von LPA Richtung 30%. Ob das jetzt dann aber wirklich einen Benefit hat, weiß man gar nicht so genau, ne? Muss man ehrlich sagen, ob das überhaupt reicht. Sie sind halt sehr, sehr convenient, weil du spritzt teilweise, ich glaube, einmal die Woche. Ne? Das ist super, super convenient. Sind sehr, sehr gut verträglich im Vergleich zu Statinen nochmal, also nochmal deutlich besser verträglich. Also auch noch eine Option, die man sich auf jeden Fall dann anschauen könnte, aber die einem am Ende dann auch der Arzt empfehlen muss und sagen muss, okay, in deinem Fall ist das auch sinnvoll. Weil wenn man mit den Statinen gut fährt, warum sollte man dann groß das Running System jetzt beeinflussen? Und bevor man nicht weiß, ob PCSK9-Inhibitoren wirklich auch bei LPA einen echten Benefit haben, ist es wahrscheinlich dann rausgeschmissenes Geld.
Und da war halt eben super wichtig, dass man, ist vielleicht jetzt ein bisschen paradox, dass man ja ein hohes LPA hat und man nimmt da Medikamente, die das hohe LPA ja gar nicht senken. Aber es geht ja um diese allgemeine Risikoreduktion, weil es ist nämlich ein unabhängiges Risiko davon. Wie wir schon gesagt haben, am Ende wird das alles miteinander multipliziert. Dein Lebensstil plus dein LDL plus dein LPA. Und wenn man es schafft, in dieser Multiplikation einen Wert ein bisschen kleiner zu machen, ist am Ende halt dann auch das Ergebnis kleiner oder das Risiko dann wiederum geringer. Und das versucht man damit halt zu erreichen. Also wie du schon gesagt hast, Statine sind super. PCSK9 ist neu, teuer, aber halt auch sehr potent.
Ne? Genau.
Ist am Ende aber, glaube ich, auch nur, also hat eine Zulassung für LDL-Senkung und auch theoretisch auch als primäre LDL-Senkung. Aber Statine sind halt so viel billiger, dass niemand zum Arzt gehen wird und dir sofort einen PCSK9-Hämmer verschreibt, sondern halt eben erst, wenn es bei Statin irgendwie ein Verträglichkeitsproblem gibt.
Genau. Ich denke, also das ist eher so zumindest die Standardpraxis.
Second oder Third Line.
Und wenn ja Geld noch keine Rolle spielt, dann ist es vielleicht anders. Ne?
Ja.
Aber genau. Ja.
Ansonsten gibt es noch irgendwie Bempedoinsäure. Das hatte ich tatsächlich vorher noch nicht häufig gehört.
Ja.
Das ist auch so eine Medikamentenklasse, wie also ähnlich zu Statinen, PCSK9-Hämmern. Dann wird auch eher auch zugelassen, dass man es direkt gibt, wird aber in der Praxis häufig erst verschrieben, wenn es dann mit Statin mal mit der Verträglichkeit hapert. Genau.
Ja, interessant war ja auch, Niacin haben wir noch rausgesucht, senkt tatsächlich auch LPA, Alpiclan A, aber in den Studien, wo es sich angeschaut wurde, hat man zumindest keinen wesentlichen Benefit sehen können. Das heißt, ja, man hat es gesenkt, aber es hat eigentlich keinen wirklich, also in der Überlebenswahrscheinlichkeit beziehungsweise auch in der Wahrscheinlichkeit, dass ein kardiales Ereignis auftritt, nicht wirklich einen Benefit gehabt. Also
plus man hat ja die Flaschnebenwirkungen in
höheren
Dosen. Also am Ende ist es halt deswegen dann wahrscheinlich einfach nicht zu empfehlen, ne, weil es geeignetere Medikamente dafür gibt. Und abgesehen von diesen Standardmedikamenten, die wir schon besprochen haben, bei sehr, sehr, sehr hohen LPA-Werten kann man auch noch eine Apherese machen.
Genau, man kann es halt im Grunde versuchen, einfach rauszureinigen. Ne? Ist also eigentlich keine blöde Idee. Das machen, glaube ich, auch viele Leute in der Praxis. Ist aber natürlich was, das wird auf keinen Fall übernommen, muss man jetzt mal ehrlich sagen. Also aus meiner Sicht zumindest nicht, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber vielleicht gibt es auch Sondercases, wo das dann der Fall ist. Da muss man dann selber schon ordentlich hinblättern. Und zwar wirklich sehr ordentlich. Aber die Idee ist halt, okay, man filtert das halt raus und sorgt dann dafür, dass über einen gewissen Zeitraum hinweg du erstmal eine Phase hast, wo du wirklich niedrige Spiegel hast und auch wirklich sehr physiologisch nebenwirkungsarm niedrige Spiegel hast, ohne dass du ständig irgendwas einnehmen musst. Leuchtet ein, aus meiner Sicht. Kann man machen. Ist auf jeden Fall auch was ich wahrscheinlich hin und wieder machen würde, hätte ich da jetzt ein Problem und wäre schon deutlich älter und wäre fortgeschrittener. Dann würde ich vielleicht darüber nachdenken, wenn ich den Coin übrig habe. Aber es ist auch nicht was jetzt irgendwie First Line, glaube ich, sinnvoll ist.
Ja, und ansonsten, wenn wir mal von diesen, oder bleiben wir mal kurz bei diesen medikamentösen Therapien,
ja.
Da ist ja auch so eine spezifische LPA-Therapie, ist ja in Entwicklung gerade, mehrere sogar.
Ja.
Die basieren teilweise auf einer RNA-Technologie, wo man eben spezielle Moleküle entwickelt, die sich dann gegen dieses LPA richten, das LPA dann binden und Anführungszeichen unschädlich machen. Da ist, glaube ich, das, was am nächsten an der Zulassung dran ist, ist meines Wissens Pelacarsen. Das kommt wohl auch schon nächstes Jahr nach Deutschland, was ich so gesehen habe. Hat auch schon eine Zulassung bekommen und die europäische Medizinaufsicht oder Medizinagentur heißt ja eigentlich die EMA, die prüft das, glaube ich, gerade und ja, entscheidet dann am Ende darüber, dass es zugelassen wird oder nicht. Folgt aber halt auch sehr häufig der FDA-Einstufung.
Das wird wohl
insofern,
recht sicher kommen.
Insofern wird das eh relativ sicher kommen. Es gibt dann auch noch ein paar neuere, auch die auch auf dieser RNA-Plattform beruhen. Die machen eine krasse Senkung, also die eliminieren bis zu 95% vom LPA. Hat man auch meistens eine Injektionstherapie, ähnlich auch wie PCSK9-Hemmer. Einmal im Quartal, einmal im Halbjahr. Also von der Anwendung her eigentlich sehr, sehr praktisch.
Extrem gut.
Weil die haben so eine Depotwirkung. Und ja, am Ende muss man schauen, was in diesen großen Studien dann rauskommt, wie es denn dann mit den Outcomes ausschaut. Weil es könnte ja auch so sein, dass man das LPA dann senkt und am Ende aber trotzdem.
Aus irgendeinem Grund, den keiner versteht. Ne? Wie beim Niacin am Ende ja auch, oder? Wo man sich so denken würde, okay, ein bisschen niedriger müsste schon irgendwie besser sein. Und 30% ist jetzt ja auch nicht so wenig. Also 20-30% macht, das ist wirklich nicht wenig. Aber kein Impact. Und eigentlich was super günstiges, ne? Also,
ja, das wäre auf jeden Fall sehr günstig.
Und sehr, sehr, sehr leicht zu bekommen. Also ja, eigentlich schade, aber gut, ja.
Wenn es dann zumindest auch einen Benefit für diese Klappenverkalkung mit sich bringt, wahrscheinlich kommt es auch drauf an, wie lange hat man schon dieses hohe LP klein a. Da wird es ja wahrscheinlich auch so einen Dosiseffekt geben, wenn man das schon über 20, 30, 40 Jahre hoch hatte. Vielleicht ist halt dann die Verkalkung schon so weit fortgeschritten, dass sie zwar nicht sofort auffällt, aber ein bisschen was an Verkalkung passiert ja auch trotzdem. Ja, ne? Also auch ganz physiologisch über die Zeit hinweg.
Wenn sie weich sind, kann man ja zumindest noch besser reversibel, also besser abbauen wieder. Ne? Wenn sie hart sind, ist das natürlich schon deutlich härter.
Dass die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es nach ein paar Jahrzehnten halt schon kalzifiziert ist.
Ne? Ja.
Aber ja, das wären theoretisch so medikamentöse Varianten, die man hat, entweder ganz klassisch auf dieses LDL-Thema einwirken. Da gibt es viele Medikamente. Es wird jetzt auch daran gearbeitet, dass man spezielle Medikamente hat. Kommen schon sehr bald. Wie gesagt, ich habe gelesen, dass es schon nächstes Jahr der Fall sein wird. Insofern, ja, sind wir mal gespannt, was es da sonst noch so gibt. Jetzt ist aber eigentlich Lebensstil auch noch sehr, sehr relevant, weil wir haben ja vorher bei der Gleichung gesagt, am Ende ist es LDL, du hast LP klein a, aber auch Blutdruck und Rauchen, was da noch auf diese Gleichung sehr, sehr stark mit einzahlt. Wenn man das eliminieren kann, dann hat man schon einen sehr, sehr großen Beitrag geleistet zu einer Symptomfreiheit in Zukunft.
Ja, und vor allem einem frühen und unangenehmen, schnellen Tod.
Ja, ganz genau. Ja. Und da gelten halt wieder die ganz, ganz klassischen Prinzipien. Ne? Man sollte gar nicht rauchen, man sollte schauen, dass man einen normalen Blutdruck erhält und also wenn das mit Lebensstilmaßnahmen nicht zu erreichen ist, dann ist es halt manchmal auch eine sehr, sehr sinnvolle Überlegung, zu Medikamenten zu greifen, auch altersunabhängig, weil ein hoher Blutdruck.
Ja, ich glaube, da darf
halt
man auch ehrlich zu sich sein.
Schlecht.
Genau. Ja.
Und genau, da darf man, den sollte man auch messen, man sollte auch wissen, was man für einen Blutdruck hat. Man sollte sich vielleicht mal ein Blutdruckgerät, man muss sich keins kaufen, aber man kann sich ja mal eins ausleihen. Die meisten Großeltern haben sowas mittlerweile und dann macht man das mal für eine Woche, zwei, dreimal am Tag, dann bekommt man einen Überblick, berechnet einen Mittelwert und dann ist wahrscheinlich alles fein oder halt nicht. Und das ist aber dann ja auch eine wichtige Information. Es ist nur nicht gut, wenn man diese Information nicht hat. Also wenn man da gar keine Einschätzung hat und meint, ja, mit meinem Blutdruck ist ja eh alles fein, weil man kann Bluthochdruck auch schon mit 30 haben und nicht erst mit 60. Ansonsten, ja, man soll sich bewegen, man soll sich gesund ernähren, man soll aufs Gewicht achten, auf den Schlaf achten, auf Stressmanagement achten. Ich glaube, das ist jetzt alles nicht sonderlich neu oder auch komplex. Das gilt für LP klein a, das gilt aber auch für den Blutzucker, das gilt aber auch für alle anderen Stoffwechselwege.
Ja.
Da kann man mit dem Lebensstil einen großen Beitrag leisten, aber das LP klein a wird sich dadurch nicht großartig verändern, aber das Risiko wird sich verändern, auch in Zukunft so ein kardiales Ereignis zu haben. Und das ist ja dann schon sehr, sehr viel wert.
Ja.
Jetzt sitze ich zu Hause und habe jetzt die Folge gehört, was soll ich jetzt davon mitnehmen?
Ja, genau, also erstmal muss man es messen. Also wenn man es noch nicht gemessen hat, Angriff, direkt mal messen lassen, ist nicht teuer. Sollte einfach jeder auf dem Schirm haben. Ist einfach so. Und es ist nun mal die Wahrscheinlichkeit, bei mindestens 1:10, dass es bei einem so ist. Deswegen, ja, einfach erstmal messen.
Auch mal Nachfrage in der Familie.
Ja.
Hat denn jemand von euch hohes LP klein A? Wenn alle sagen, ich weiß es nicht, dann bitte alle gleich mitnehmen zum Arzt und bestimmen lassen. Und wenn sie sagen, okay, ja, ist hoch, dann ist die Wahrscheinlichkeit leider auch sehr hoch, dass es bei dir selber dann auch erhöht ist.
Genau, wird leider sehr dominant vererbt. Das ist so ein bisschen das Thema. Aber gut, es ist ja auch noch nicht irgendwie ein Death Sentence. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Ich meine, wir haben ja gerade gesagt,
am Ende geht es darum, das
Risiko zu kennen. Genau, wenn man es früh weiß, kann man so gut dagegen arbeiten, dass es überhaupt keinen Unterschied macht. Und,
ja,
das ist am Ende genau das, was wichtig ist. Deswegen so früh wie möglich messen. Genau. Und wenn dann rauskommt, wir haben dann verschiedene Möglichkeiten. Wir haben schon eigentlich sehr, sehr vieles über den erhöhten Spiegel geredet, was man dann macht. Erstmal ist vielleicht, wenn der Spiegel niedrig ist, okay, dann erstmal ist eigentlich nichts weiter zu tun. Du hast jetzt keine separat nochmal erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass du Herzkranzgefäße verkalken oder du Schlaganfälle bekommst, zumindest nicht dadurch. Ne? Solange dein LDL, was du vielleicht hin und wieder auch mal dann misst, solange das in normalen Bereichen sich bewegt, brauchst du da jetzt nicht weiter viel zu tun. Kannst da super noninvasiv bleiben. Das Thema wird dann erst interessant, wenn du jetzt tatsächlich einen erhöhten Spiegel haben solltest. Da haben wir gerade schon gesagt, okay, zu einem Arzt gehen, mit dem wirklich intensiv drüber sprechen. Idealerweise ein Kardiologe, der sich auch mit dem Thema beschäftigt, der auch sagt, dass das sinnvoll ist, da früh einzugreifen, weil das ist nun mal, wie die Studienlage gerade ist. Das ist nun mal die Wahrheit. Das heißt, man geht aggressiv rein, man senkt eben ApoB und LDL. Das kann man mit verschiedensten Medikamenten machen, da haben wir schon ein paar aufgezählt. Da geben wir jetzt auf keinen Fall was vor. Und dann ist eben die Frage, okay, wenn man das Gesamtrisikoprofil nicht so gut aussieht, sollte man auf jeden Fall auch mal Richtung CT gehen, Calcium-Score mal errechnen lassen, beziehungsweise vielleicht auch diese Koronarangiografie machen, um einfach Klarheit darüber zu bekommen, okay, wie hart muss ich vielleicht jetzt auch wirklich reingehen? Was kann ich vielleicht zusätzlich noch alles machen, um vielleicht auch Plaquebildung wieder zurückzuwenden, also zu reduzieren? Ne? Und das ist, glaube ich, was, das kann man heute schaffen, das kann man mit einer starken Senkung durch der Statine auch schon schaffen, sollte man dann auch nutzen. Genau, und dann, ja, was viele auch noch häufig dazugeben, ist ein Aspirin, wenn man sehr hohes Risiko mitbringt und wenn das auch auf den Patienten gut passt, weil es erhöht ja auch das Blutungsrisiko. Also Aspirin kann da auch nützlich sein, ist jetzt aber für die Basistherapie wahrscheinlich etwas unnötig.
Ja, und vor allem nimmt man ja da nicht die klassische Aspirin, die man für Kopfschmerzen nimmt, sondern das ist ja niedriger dosiert. Und wenn man schon mal einen Herzinfarkt hatte, dann kennen die meisten Leute, dass man das dann dauerhaft nimmt. Das nennt man dann Sekundärprävention. Ne?
Ja.
Und als Primärprävention wird es aber eigentlich gar nicht so häufig gemacht. Also wenn man noch kein Event hatte, ist es durchaus selten und mittlerweile auch sehr überholt, dass man da dann trotzdem mit Aspirin anfängt, weil in diesen sehr, sehr großen Studien hat man auch gar keinen wirklichen Überlebensbenefit gefunden und dann ist es vielleicht halt auch einfach das Blutungsrisiko nicht wert.
Genau, insbesondere bei älteren Menschen dann. Genau. Ja und wie der Mario schon gesagt hat, unbedingt natürlich dann, insbesondere wenn es bei einem selber auch auftritt, ganz dringend auch die Eltern und so mitmessen, wenn die nichts davon wissen. Es ändert einfach das individuelle Risikoprofil enorm und darum sollte man sich einmal gekümmert haben. Es ist dann kein einschneidender Punkt im eigenen Leben, sondern es bedeutet einfach nur, okay, man muss halt darauf mehr achten und gegebenenfalls halt eine Mini-Tablette am Tag mehr nehmen. Ne?
Und lieber weiß ich das und kann was dagegen machen, als ich tappe da im Dunkeln und plötzlich ist es halt dann da, das kardiale Ereignis, ob es jetzt ein Herzinfarkt ist oder ein Schlaganfall oder was anderes.
Ja.
Das will man halt einfach nicht haben und man kann sich dessen ja auch bewusst sein und man kann auch schon ja was dagegen machen, weil man kann sein Risiko ja dann schon senken. Ne?
Massiv senken.
Auch wenn man jetzt erstmal das LPA noch nicht groß senken kann, aber das Risiko kann man senken und das ist ja eigentlich das Entscheidende. Und deswegen messen und die Familie mitnehmen zum Messen und checken, wie es da aussieht.
Ja, ist ein bisschen wie ohne Helm Fahrrad fahren, wenn man es nicht weiß, eigentlich. Ne? Also ist auch so ein richtig unnötiger Grund zu sterben. Also,
das stimmt.
Finde ich. Ja, naja, gut, passt. Ja, und dann, ich meine, sehr hoch haben wir auch schon gesagt, ne? Also wenn natürlich enorm hoch ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man genetisch bedingt eine familiäre Hypercholesterinämie hat. Das ist nicht häufig, aber sollte man auf dem Schirm haben. Und dann ist natürlich das individuelle Risikoprofil nochmal ganz, ganz anders verschoben. Das weiß dann aber auch wirklich jeder Mediziner, der das einmal sieht. Da würde ich mir keinen Kopf machen. Das heißt, das einfach mal zu messen, ist auf jeden Fall der erste Schritt.
Ja, ja. Ich glaube, die Message ist angekommen, dass man es unbedingt messen sollte. Also unbedingt gleich einen Termin ausmachen und schauen, wie es da bei sich selber ausschaut. Ansonsten, ja, haben wir eigentlich alles besprochen, was wir uns für heute vorgenommen haben. Wenn es von eurer Seite her Fragen gibt, dann gerne melden unter podcast@beyondlifespan.de oder auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube einfach kommentieren. Wir schauen uns das alles an. Nicht vergessen, den Beyond Lifespan Newsletter zu abonnieren. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf das nächste Mal und danke euch fürs Zuhören und Zuschauen.
Ciao, danke.
Ciao.